Petrus, es gibt ja so Leute, die kennt irgendwie jeder. Petrus würde ich mal dazu zählen. Aber es gibt auch Leute aus der nichtkirchlichen Welt, wie vielleicht, okay, den kenne ich auch. Aber Personen, die jeder kennt, Leute aus der nichtkirchlichen Welt, zum Beispiel den hier, kennt jeder, auch die Jüngeren unter uns. Wenn ihr zu Base geht vielleicht, dann kennt ihr ihn auf jeden Fall. In der kirchlichen Welt kennt man vielleicht den und vielleicht kennt man den hier auch. Ich muss zugeben, ich habe kein aktuelleres Foto von ihm gefunden. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf dem letzten Bild erkannt hätte, fairerweise gesagt. Aber zumindest vom Namen her kennt ihn eigentlich jeder. Auch Menschen, die mit der Kirche sonst wenig am Hut haben. In der nicht-kirchlichen Welt ist Petrus vielleicht so ein bisschen wie ein Promi, dessen Namen kennt, aber man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, warum man den Namen kennt. Vielleicht ein bisschen so, ich musste da irgendwie an Paris Hilton denken. Kennt ihr Paris Hilton? Was macht die eigentlich gerade? Ich habe keine Ahnung. Genau, aber auf jeden Fall Petrus weltweit bekannt wie ein bunter Hund. Wahrscheinlich hat jemand von euch oder jeder von euch eine Assoziation zu ihm. Wenn ich an ihn denke, dann denke ich sowas wie, ja, neutestamentlicher A-Promi oder vielleicht auch Totalausfall, je nachdem, woran ich spontan denke. Deshalb fand ich den Gedanken so spannend, mich mit Petrus mal genauer zu beschäftigen, denn ich hatte so das Gefühl beim näheren Nachdenken, Petrus könnte mir vielleicht näher sein, als ich vielleicht geglaubt habe. Doch wer war Petrus wirklich? Was wissen wir über Petrus? Petrus, der heißt eigentlich ursprünglich nur Simon. Der wohnte bei seiner Berufung in der Nähe vom See Genezareth. Und was kann man an einem See gut machen, beziehungsweise ohne See überhaupt nicht machen? Fischen. Genau, Simon Petrus arbeitete dort als Fischer, bevor er zum Jünger berufen wurde. Warum er Jesus nachfolgt, das wissen wir nicht genau. Und was seine Berufung angeht, unterscheiden sich die Evangelien auch ein bisschen. Bei Markus und Matthäus wird er mit seinem Bruder gemeinsam berufen, während Lukas sich denkt, Bruder, ist der wichtig? Kommt er später nochmal irgendwie vor? Lukas hat deswegen alles auf Petrus konzentriert in der Berufungsgeschichte. Außerdem haben bei dem Lukas, Petrus und Jesus schon eine gemeinsame Geschichte miteinander, bevor er berufen wird. Nämlich fängt Petrus keine Fische. Jesus sagt zu ihm, er soll zur Mittagszeit fischen gehen, was kein Mensch eigentlich macht. Und Petrus macht es trotzdem und fängt mehr, als er je gedacht hatte. Dann, nachdem es ein letztes Mal so richtig gut gelaufen ist mit dem Fischen, gibt er seinen Beruf auf, um Jesus nachzufolgen. Vielleicht hat er sich auch gedacht, einmal im Jahr so ein Wunder mit Jesus, das reicht auch. So lange kann ich mit Jesus dann auch was anderes machen. Heutzutage würde man ihm vielleicht unterstellen, dass er einfach zu faul zum Arbeiten war. Ich finde das aber tatsächlich sehr effizient, muss ich zugeben. Dann bekommt Simon von Jesus den Beinamen Kephas verpasst, was auf Aramäisch Fels bedeutet. Das Wort Petrus ist einfach die griechische Übersetzung von Kephas bzw. Fels. Namensänderungen, die sind in der Bibel eigentlich nie ein Zufall, sondern haben immer eine theologische Bedeutung. Wir kennen das auch aus dem Alten Testament, da genau, die Namen, die ändern die Identität. Zum Beispiel Abraham wird nach seinem Bundesschluss mit Gott zu Abraham, Jakob wird zu Israel und im Neuen Testament wird eben Simon zu Simon Petrus. Nach seiner Berufung, da geht es dann auch schon so richtig los. Er gehört nach seiner Berufung zum engsten Kreis um Jesus. Er ist auf dem Weg mit ihm, man kann vielleicht sagen, exklusiv bei vielen Ereignissen dabei, die den meisten Jüngern verwehrt bleiben. Petrus ist da ganz nah dran an Jesus. Er erlebt viele Dinge, die andere nie sehen und man könnte vielleicht sagen, wenn es einer gecheckt hat, dann muss es ja eigentlich er gecheckt haben, weil er war ja immer ganz nah mit dabei. Aber da schauen wir uns mal ein paar Auftritte an, die Petrus so im Neuen Testament hat, gemeinsam mit Jesus. Und da sind schon so ein paar wilde Geschichten mit dabei. Und mit so einer wilden Geschichte beginnen wir gleich auch. Und weil ich euch am Sonntagmorgen nicht überfordern möchte, habe ich euch heute viele Bilder mitgebracht und wenig Texte. Ich traue euch auch zu, dass ihr lesen könnt. Deswegen können wir trotzdem Bilder anschauen. Wir beginnen mit einer kleinen Wanderung. Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg. Ich weiß nicht, was die Jünger so dachten, was passiert, wenn Jesus ihnen sagt, sie sollen mit ihm eine Wanderung machen. Vielleicht haben sie sich das auch schon gedacht, weil Wanderungen mit Jesus sind vermutlich anders als Wanderungen, die wir Sonntagmittag so machen. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, was ihr heute noch vorhabt. Auf jeden Fall sind die ganz allein mit Jesus und plötzlich verändert sich alles. Jesus steht vor ihnen und seine Gestalt verändert sich. Auf einmal stehen da auch noch Mose und Elia mit dabei. Die Jünger erleben was, was sie sehr schwer einordnen können. Petrus auch dabei. Petrus weiß nicht, was er sagen soll. Die Bibel berichtet uns, er sagt: Wir bauen hier jetzt 3 Hütten. Richtiger Schaffer, richtiger Macher der Petrus. Wir bauen hier 3 Hütten. So ist Petrus. Ganz nah an Jesus dran und gleichzeitig völlig überfordert. Wir bauen hier 3 Hütten. Macht es Sinn in dem Kontext? Ich weiß es nicht. Petrus will auf jeden Fall reagieren, aber er weiß nicht so richtig, wie. Und genau dieses Muster, das zieht sich auch durch die anderen Szenen durch, die ich mit euch noch anschauen will. Zugegebenermaßen, die nächste Szene, die hätte mich auch überfordert. Aber ich hasse zugegebenermaßen auch kaltes Wasser. Die Jünger, die sitzen im Boot. Es ist Nacht. Der Wind wird stärker, die Wellen schlagen gegen das Boot und plötzlich sehen sie jemandem auf dem Wasser. Sie erschrecken sich und denken, das kann doch nicht sein. Und dann hören sie die Stimme, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus reagiert, typisch Petrus, nicht vorsichtig. Petrus wieder ein richtiger Macher, ein Mann der Tat. Er sagt nicht, gut, dass du da bist. Er sagt, Herr, wenn du da bist, dann befiehle mir, aus dem Boot zu steigen und über das Wasser zu laufen. Während die anderen im Boot bleiben, will Petrus aus dem Boot raus. Ich wäre ehrlich gesagt lieber im Boot sitzen geblieben, aber Jesus lässt sich nicht lumpen und sagt, komm. Ja, und tatsächlich, Petrus steigt aus dem Boot. Er steht auf dem Wasser. Und er geht. Er geht auf dem Wasser. Das ist ein unglaublicher Moment, der zum einen zeigt, wie viel Vertrauen Petrus gehabt haben muss, aber dann passiert auch was ganz Menschliches im Kopf von Petrus. Petrus schaut nicht mehr auf Jesus, sondern er denkt sich vielleicht, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Ich laufe gerade auf dem Wasser, das geht eigentlich gar nicht. Er schaut nicht mehr auf Jesus, sondern er schaut auf den Wind, auf die Wellen, er schaut auf das, was bedrohlich ist. Und plötzlich merkt er, das trägt mich nicht mehr. Dann bekommt er Angst und dann beginnt er zu sinken. In diesem Moment bleibt ihm nur noch eine Möglichkeit, er ruft, Herr, rette mich! Der Kontrollverlust bei Petrus, der führt zu Panik und Unsicherheit. Ich denke, das ist ein typisch menschliches Verhalten. Seine menschliche Seite zeigt er auch in der nächsten Szene. Kein Sturm dieses Mal, keine Wellen, kein spektakuläres Wunder, sondern nur Stille, Nacht, Dunkelheit und der Garten Gethsemane. Jesus weiß in dem Moment schon, was auf ihn zukommt. Wir befinden uns ja gerade auch in der Passionszeit. In der befindet sich Jesus dort auch leibhaftig und er hat Angst deshalb. Er hat tiefe Angst. Und wieder nimmt er die 3 mit, die ihm am nächsten sind, Petrus, Jakobus und Johannes, und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus bittet eigentlich in dem Moment nicht um große Taten, er bittet einfach nur darum, dass jemand da ist, dass jemand wach bleibt. Und was macht Petrus? Er schläft ein. Ich stelle mir das schon fast ein bisschen ernüchternd vor. Jesus ringt im Gebet und ein paar Meter weiter schlafen seine engsten Freunde. Und Jesus kommt zurück, schaut Petrus an und sagt: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wach bleiben? Das ist übrigens derselbe Petrus, der kurz zuvor noch gesagt hat: Ich gehe mit dir in den Tod. Große Worte, große Überzeugung. Und jetzt scheitert er eigentlich an was ganz Einfachem, nämlich daran, wach zu bleiben. Man merkt, es ist eigentlich kein böser Wille von ihm, es ist einfach menschliche Schwäche. Ein paar Bibelverse weiter wird Jesus verhaftet. Und Petrus, er steht im Hof, es ist kalt, ein Feuer brennt. Eine Frau schaut ihn an und sagt: Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und Petrus sagt: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das wiederholt sich insgesamt dreimal. Wir alle kennen die Szene, der Hahn kräht und Petrus fällt es dann wie Schuppen von den Augen. Er erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat, und er merkt, genau das ist jetzt passiert. Genau das ist jetzt passiert und ich habe ihn verleugnet. Und die Bibel, die beschreibt ganz schlicht, was passiert. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist jetzt kein Ausrutscher mehr, kein Fehler, den man mal kurz glatt bügelt. Das haut Petrus echt um. Das ist der Moment, in dem er zusammenbricht, in dem der sinnbildliche Fels zerbricht. Nach diesen Szenen, die ich euch jetzt gezeigt habe, stelle ich nochmal die Frage: Wer ist dieser Petrus eigentlich? Ist er ein Superheld, der auf dem Wasser gehen kann? Ist er der exklusive Premium-Jünger, der immer dabei ist? Ist er nur ein Feigling, der Jesus verraten hat? Oder ist er Petrus der Fels, der Kephas, der Anführer und Fels der Kirche? Was sich für mich hier zeigt, ist das Bild von einem ganz besonderen Mann. Oder vielleicht auch ein Mann wie du und ich. Ein Mann, der Jesus nachfolgt, der immer wieder dabei ist, der bekennt: Jesus, du bist der Christus. Ich nehme ihm dieses Bekenntnis auch wirklich ab, aber Petrus ist auf jeden Fall kein Held und auch kein makelloser Vorzeigejünger. Er ist ein Mensch mit einem echten Glauben, mit echter Angst, mit echtem Versagen. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle mir dem Petrus an manchen Punkten sehr nah. Er ist mir da nicht fremd, nicht weil ich auch ein krasser Apostel bin oder so, sondern im Gegenteil. Kennt ihr das? An manchen Tagen, da ist der Glaube super stark, man fühlt sich Jesus sehr nah. An anderen Tagen geht es einem eher wie Petrus nach der Verhaftung Jesu. Man schafft es einfach nicht, im richtigen Moment den Mund aufzumachen. An manchen Tagen fühlt man sich, als hätte man die Kraft, über das Wasser zu laufen, zugegebenermaßen, bei mir eher selten, aber ich hasse ja auch kaltes Wasser, wie gesagt. Und an anderen Tagen findet man es vielleicht sogar zu anstrengend, in den Gottesdienst zu gehen. Aber es lohnt sich ein Blick darauf, wie geht Jesus mit Petrus um? Wie reagiert Jesus? sagt Jesus zu ihm, du hast es nicht geschafft. Du bist einfach nicht gut genug für die Nachfolge mit mir. Was ich wirklich sehr spannend finde, Jesus gibt dem Petrus seinen symbolischen Namen, nämlich Fels, schon bei seiner Berufung. Er gibt ihm den Namen schon ganz am Anfang. Jesus sagt zu Petrus, du bist der Fels, auf dich werde ich meine Kirche bauen. Er betet für Petrus. Er begegnet Petrus am Ende als auferstanden und fragt ihn dreimal, liebst du mich? Wenn man jetzt nur bei Petrus stehen bleibt, dann bleibt die ganze Geschichte nämlich unvollständig. Denn die eigentliche Frage für mich ist nicht, wer ist Petrus, sondern die entscheidende Frage ist, wie geht Jesus mit Petrus um? Denn wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit Petrus umgeht, dann verschiebt sich alles. Denn Jesus beruft Petrus nicht, weil er stabil ist, nicht weil er ein Premium-Jünger oder Superchrist ist. Er nennt ihn Fels direkt am Anfang des Evangeliums, lange bevor er ein Fels ist. Lange bevor er ein Fels ist. Er nimmt ihn mit, obwohl er weiß, dass vieles nicht versteht. Er hätte auch andere Jünger mit auf den Berg nehmen können in der ersten Szene. Er hält an ihm fest, obwohl Jesus weiß, dass Petrus scheitern wird. Und er lässt ihn auch nach der Verleugnung nicht fallen. Das Entscheidende ist nicht, dass Petrus immer wieder versagt. Das Entscheidende ist, dass Jesus ihn festhält, dass Jesus ihn nicht loslässt. Jesus weiß genau, wie die Geschichten ausgehen. Jesus wusste bei der Berufung schon, dass Petrus ihn einst verleugnen wird. Und trotzdem beruft Jesus Petrus in die Nachfolge, obwohl er weiß, dass Petrus sein Wirken erst nach und nach begreifen wird. Obwohl Petrus sprunghaft ist, obwohl Petrus impulsiv ist. Wir haben uns vorher die verschiedenen Szenen angeschaut. Petrus auf dem Berg, wo er es nicht verstanden hat. Petrus auf dem See, wo er untergeht. Petrus im Garten Gethsemane, wo er einschläft und schlussendlich Jesus verrät. Und dennoch ist es der Petrus, der als erstes klar ausspricht und bekennt, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und trotzdem ist es auch Petrus, der eine wichtige Rolle in der Kirchengeschichte spielen wird und der je nach kirchlicher Tradition als Bischof von Rom in die Kirchengeschichte eingehen wird. Petrus hat wirklich keinen geraden Weg gemacht und genau deshalb fühle ich mich ihm so nah. Ich denke, wir kennen alle diese Momente, in denen wir mutig sind, in denen wir glauben und in denen wir sagen können, ja, ich vertraue. Und wir kennen eben genauso die anderen Momente, die, in denen wir zurückweichen, in denen wir müde werden, in denen wir nicht zu dem stehen, was uns eigentlich wichtig ist. Wo wir vielleicht auf das Wasser gehen, einsinken oder sinnbildlich einschlafen. Und genau darin liegt die Verbindung zu uns. Wir sind nicht genau wie Petrus, aber wir sind Petrus in einer Sache ziemlich ähnlich. Wir sind genauso auf die Gnade Jesu und seine Vergebung angewiesen. Wir sind genauso darauf angewiesen, dass Jesus uns ruft, dass Jesus uns festhält. Petrus, ein Christ wie du und ich. Jesus macht uns die gleiche Zusage, die er auch Petrus gemacht hat. Jesus hält uns, wenn wir drohen zu sinken. Jesus beruft uns, obwohl er weiß, dass wir Fehler machen. Er ruft, er hält fest, er gibt uns nicht auf. Und deshalb gilt der Ruf in die Nachfolge auch uns. Nicht, weil wir perfekt wären, sondern gerade, obwohl wir es nicht sind. Du musst kein perfekter Christ sein. Du musst nicht immer stark glauben. Du musst nicht immer alles im Griff haben. Wenn du gehst, geht er mit. Wenn du fällst, hebt er dich auf. Wenn du zweifelst, bleibt er. Amen.